Podcast Menschen, Märkte und Motive.
Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Mein Name ist Sepp Oberpichler und ich bin heute nicht in Duisburg. Nein, ich bin im schönen Herne. Und warum bin ich in Herne? Weil ich in einem Einzelhandelsgeschäft meiner Wahl heute etwas getätigt habe. Ich habe nämlich einen Verstärker erworben. Und wo habe ich den erworben? Bei einem alten, mir guten Bekannten namens Dirk Gerlach. Hallo Dirchi.
Schönen guten Tag. Grüß dich, Sepp.
Dirk, jetzt bist du ja schon seit vielen Jahren als Gitarrenhändler der Wahl unterwegs und ich habe dich, glaube ich, auch an mehreren Spielorten erlebt. Jetzt bist du hier in der, wie heißt das hier noch, Pastorenstraße?
Pastoratstraße und nicht in Herne, ganz böse, wir sind in Wanne-Eickel.
Ach du Schande, ja. Das ist gar nicht mehr Herne.
Das ist nicht der Herne.
Ich habe mich verfahren, Entschuldigung. Okay, also ich nehme alles zurück, also wir sind gar nicht in Herne, wir sind in Wanne-Eickel. Ich habe mich schon gewundert, ja. Aber okay. Hier bist du jetzt aber auch schon ein paar Jahre. Ne?
Ja, hier bin ich seit 2016 und das sind die heiligen Hallen von der vom Stadtparfümerie Pieper. Der Pieper-Kette kommt nämlich auch aus Wanne-Eickel. Okay. Und der hat hier sein Imperium aufgebaut. Und da bin ich jetzt ganz dicht auf den Fersen.
Also, ja, riecht auch gut hier. Muss man sagen. Das schon. Also, ich habe hier schon viel Fred Oil gerochen gerade. Das ist ja ein Witz. Also, wie kommst du denn zu Pieper?
Die sind hier ausgezogen und wollten, ja, haben außer, weil hier so viele Separés sind, haben sie Rotlicht, jetzt Gitarrenluder, also ja, andere Luden hatten sich auch beworben für die Räumlichkeiten. Es wollte aber nicht, das stand sehr lange leer. Okay. Und der Vater von einer netten Fotografin sagte dann, hör mal Dichi, du willst so wieder einen Laden machen, mach den doch da rein und meine Tochter macht dann ein Fotostudio rein.
Ah, cool.
Und jetzt haben wir uns die Räumlichkeiten geteilt, ja, und machen das.
Und funktioniert.
Und funktioniert, ja, genau.
So, jetzt hört man ja so viel, dass die jungen Leute arbeiten ja nur noch über Computer und so weiter. Kommen denn auch noch welche und kaufen Gitarren?
Das ist das Schöne, ist ja, früher habe ich es ja verflucht, dieses Internet, ja, Anfang der 2000er. Und jetzt freue ich mich, dass sie auch die jungen Leute Gitarren kaufen übers Internet.
Übers
Internet. Ja, also das, die jungen Leute sind natürlich weniger.
Ja.
Also sie ist mehr so die Zuckerwatte-Fraktion, also graue Haare. Ne?
Warum guckst du mich jetzt so? Ich habe wenigstens gar keine Haare.
Aber es gibt sie noch tatsächlich hin und wieder, die kiefenden Parkerträger, wie ich sie nenne. Ne, die
waren wir früher anders?
Nee, alles gut. Und die dann gerne so eine Höfner aus den 60ern, so eine Brettgitarre für 300-400 Euro und so, das passt schon noch, ja.
Was ist denn so das klassische Gerät, was hier den Laden verlässt?
Das klassische Gerät ist einfach eigentlich eine Fender Stratocaster aus den 90er Jahren.
Echt?
Das ist so ein Dauerfender.
Also so ein echter Klassiker.
Klassiker, sehr gute Gitarre, Preis-Leistung, phänomenal. Und die 70er sind ja mehr so, 70er Jahre Strats sind mehr so Sammlerobjekte, sind angeblich die schlechtesten Gitarren, die sie je gebaut haben. Ist auch eine Philosophie für sich, muss jeder wissen. Der 3-Punkt sind auch schwer.
Ja.
Die werden aber gerne gesammelt und gespielt.
Ja.
Aber ich sag mal, was am meisten geht, sind die 90er Jahre Strats. Weil die kriegt man für relativ kleines Geld und sind echt größtenteils und
gute Gitarren.
Die machen schönen Plop-Sound.
Das ist so ein Ding. Jetzt hat Peter Bursch, den du ja auch kennst, ja, zu mir letztens noch gesagt, als wir über Gitarren philosophiert haben, was wir ab und zu mal tun. Es gibt keine schlechten Gitarren mehr. Kannst du das bestätigen? Nein, weil wir haben über so eine Hupe gesprochen, die irgendwie für 159 Euro angeboten wurde von einem großen Musikalienhandel,
ja,
den du auch kennst.
Ja.
Und er hatte so ein Ding gerade in der Hand und sagte, es ist erstaunlich, was man da für 159 Euro kriegt tatsächlich.
Ja, das ist richtig. Also es gibt noch schlechte Gitarren, das sind dann die dann zu Weihnachten in den Einschlägen, wie sagen, Discountern verkauft werden. Ja. Also die kann man wirklich nach Fotos kaufen und auch nur dafür benutzen.
Oder für die Wand.
Oder für die Wand. Und größtenteils. Und es gibt, ja, ich weiß, so eine Hausmarke, der Jagdcafé von Rewe, gibt es natürlich auch als Gitarren.
Ja, genau.
Und da haben wir festgestellt, die Zutaten sind okay.
Ja.
Ja, und wenn die auch eingestellt wurden, ich sag mal, Gitarre ist wie beim Auto, Zündung, ja, Ventile muss eingestellt sein. Häufig werden die in China einfach nur zusammengebaut, da müssen wir noch ein bisschen Hand anlegen. Aber gerade bei den günstigen Akustikgitarren ist das so, das Holz ist noch nass. Und wenn du das Ohr dran hältst, hörst du den Baum noch schreien. Und wenn das im Laufe der nächsten zwei, drei, fünf Jahre austrocknet, das Holz, kann sein, dass sich das dann dabei verzieht.
Ja.
Also wie eine Gitarre, wenn die aus dem Karton ist und die ist gut und lässt sie spielen, diese günstigen Dinger, E-Gitarren gerade. Stimmt, ja, und die klingen auch und die Zutaten sind gut, aber wie die in 5 oder 6 Jahren dann ist, weiß ich nicht. Ne?
Ja.
Da haben wir auch schon gerade bei einer günstigen Firma mit einem E vorne, diese Juniors zum Beispiel, wir beide als Junior-Freunde mit der Wraparound. Ja. Und da ist die Wraparound, manchmal muss man da, weiß ich, 0,7er Seiten drauf machen, weil die Wraparound schon so dem Sattel entgegenkommt, die Brücke. Aus dem Karton.
Okay, ja, nur einfach mal Hallo sagen. Ein bisschen grüßen am Tag. Jetzt habe ich mich ja bei dir natürlich nicht das erste Mal umgeschaut und du hast ja auch richtig erlesene Schätze hier an der Wand, die dann auch schon mal gerne 6, 7, 8.000 Euro kosten. Das sind dann aber, denke ich, ganz andere Kundschaften, die dafür in Frage kommen. Oder hast du da auch einen langhaarigen Parkerträger, der...
Ja, der zahlt dann aber meistens nicht im Bar, sondern der tauscht gerne. Der fährt dann meistens rückwärts ran mit seinem alten Bulli mit roter Plakette.
Und sagt, guck mal, was ich,
alles mitgebracht habe.
Ja, können wir nicht.
Genau, ich möchte jetzt einmal einige Hochwerte.
Ja,
ja, ich mache das quasi auch wie so ein Oldtimer-Händler halt. Mhm. Ne? Für die, es gibt ja so viele Sammler natürlich oder Sachen, die hochwertig sind oder teuer sind.
Ja.
Und da gibt es dann auch einen Markt. Und da ist dieses, wie heißt das noch, Internet doch ganz, ganz, ganz interessant, dass man den Kunden auch weltweit erreicht einfach.
Verkaufst du denn mehr online oder kommen mehr Leute in den Laden kaufen?
Soll ich jetzt ehrlich sein? Ja, die wirtschaftliche Lage in diesem Land, ich verkaufe auf jeden Fall viel weniger in Deutschland als im Ausland.
Ist das so?
Ja.
Echt?
Oh, okay. Also gerade im letzten Jahr ist der Umsatz in Deutschland extrem zurückgegangen.
Das heißt, DHL ist dein bester Freund.
DHL mag mich, das sehe ich jeden Tag am Kontoauszug.
Ja, okay. Beste Freunde.
Ja.
Ich verstehe. Ah, das ist natürlich spannend. Warum kaufen die Leute hier in Deutschland und nicht beispielsweise in England oder so, wo man ja irgendwie früher zumindest in London hast ja irgendwie alle 2 Meter einen Gitarrenladen gehabt.
Ja.
Ist auch nicht mehr so. Denmark Street und so weit.
Ja, die haben natürlich auch nicht gerade den besten Ruf, wenn ich vorsichtig sein will.
Ja.
Gerade was da so England angeht, London und so. Mhm. Und wenn jemand ein bestimmtes Modell sucht, also jemand, der eine Gitarre haben möchte.
Dem ist egal, wie er
fällt. Nee, das gibt ja nicht mehr so viele. Ne? Also von diesen Modellen gibt's ja gar nicht. Die einen oder anderen lauern schon irgendwo und so viele Händler, die scheinbar seriös zu sein scheinen, wie meine Homepage das woher gibt oder die Resonanz der Kunden ist. Man will ja schon eine gewisse Garantie haben, dass alles original ist und so weiter. Und dann die paar Läden, die es dann gibt, die sowas anbieten, die Leute finden mich. Im Zweifelsfalle über mein Thema Google Bildersuche findet ihr mich immer.
Ja, also, ne? ist ja interessant, dass auch mal ich sag mal, so Revue passieren zu lassen, weil wir sind ja beide groß geworden, da gab es noch kein Internet und gab es auch keine Handys und diesen ganzen Spaß.
Ja.
Und wir mussten uns ja damals unsere Informationen, da gab es ja noch das Heilige Fachblatt, wir erinnern uns dunkel, die Informationen hat man sich mühsam gesucht und hat irgendwie altgedienten Blues- und Rockgitarristen der Region auf die Finger gestarrt und ist dann dahin gegangen, hat kannst du mir mal einen Tipp geben, wo kriege ich dies und das und jenes? Das ist ja alles heute vorbei. Und dass das natürlich Auswirkungen, sag ich mal, auch auf den Einzelhandel hat, ist ja klar in gewisser Weise. Was ich spannend finde, ist, ich meine, das ist ja nicht klein, was du hier hast. Und du kannst das aber trotzdem, ich sag mal, mit dem Verkauf alter Gitarren, alter Effektgeräte, alter Verstärker, muss man ja auch so sagen, du
hast
fast gar keine Neuware hier, bedienen. Und das ist doch erstaunlich. Das ist ja eigentlich ein Geschäftsmodell, was es so eigentlich nur noch durch Internet gibt, oder?
Ja, ich glaube, durch Internet gibt's eigentlich nur noch durchs Internet, ja. Die Leute, die vorbeischauen, wir wollen mal so gucken, wir wollen mal so stöbern.
Die sogenannten Seeleute.
Die Seeleute, genau. Und das ist die eine Seite und die andere Seite ist. Ja, früher habe ich eine Gitarre am Samstag angekauft irgendwie. Da habe dann neue Seiten drauf gemacht, die eingestellt. Und dann habe ich die auch einen Haken gehangen und eine Fantasiezahl dran geschrieben. Und nächsten Samstag standen die Leute teilweise schon um 10 Uhr morgens mit Geld in der Tasche vor der der Tür und haben gesagt, wir wollten ein paar Läden ab und wenn die Gitarre dann noch da ist, dann kaufe ich die. Und dann haben gesagt, da ist schon einer drauf und dann wird die direkt verkauft. Und heute ist halt der Arbeitsaufwand natürlich viel, viel größer. Also man sagt ja, Fluch und Segen bei dem Internet. Der Segen ist, ich werde gefunden, jemand findet die Gitarre, aber bei einer alten Les Paul, alten Strat, was immer auch alt ist, schraub nochmal auf, zeig nochmal die Pickups von innen, ne? Die Kolbenrückholfeder bis hin zu den Buchse nochmal ausbauen und ist überhaupt alles. Und dann kommt da, wenn überhaupt noch ein Danke, Ghosting ist übrigens mein neues Lieblingswort. Ghosting? Dann machst du das alles, und dann sagst du, bitte, hier hast du die Bilder, hier hast du die Fotos und dann hörst du nie wieder was von dir. Und dann fragst du immer nochmal nach, hallo, was ist denn jetzt mit der Gitarre? Ja, ich wollte noch wissen, weil ich habe die gleich, ob meine auch so von innen aussieht.
Ja gut, aber dafür hat man doch früher Gitarre und Bass gehabt. Da war doch dieser Gitarrendoktor,
der
gesagt hat, du hast eine Aria Pro 2 und die ist genau 213 D-Mark wert.
Dr. Jochen Sommer, ach nee, das war ein anderer. Das war davor.
Genau. Ja, wie bist du denn dazu gekommen, Gitarrenhändler zu werden? Ich meine, du hattest doch auch mal sowas wie eine Rock'n'Roll-Karriere vor Augen, oder?
Also, sowohl als auch, genau. Ja, ich hatte als Kind schon immer Kaufmannsladen gespielt, hat die Mama gesagt.
Ist das so? Ja,
genau. Stark. Und dann, ja, so, wir hatten ja mit der Gruppe Treff damals bei die Heartbreakers mitgemacht, da waren wir 12 Jahre alt, in dem Film die Heartbreakers mitgespielt. Und als wir dann 14 Jahre jung waren, sind wir damals zu Lothar Maid und dem Produzenten von Marius Müller-Westernhagen eingeladen worden. Ja. Und das war so 84, 85, Neue Deutsche Welle Zeit. Und da kam eigentlich der große Kick, Gott sei Dank kann man heute sagen, in den Arsch, in dem berühmten, wo die gesagt haben, ja, wir brauchen euch ja gar nicht. Talent hin, Talent her, aber die Neue Deutsche Welle läuft gerade so gut. Ne? Also da war dann uns schon damals bewusst, ist egal, ob du was drauf hast oder nicht, es ist ein Business.
Ja, klar.
Es ist ein Business. So, und da haben wir das mit dem Musikmachen erstmal sein gelassen und dann habe ich dann irgendwann beim Bayers Musikladen hier vorne in Bochum meine Lehre gemacht. Und
also du bist richtig ausgebildeter Musikfahrer.
Genau, genau, genau. Ja. Und dann habe ich gesagt, du, ja, jetzt machst du so einen Laden. Ne? Und dann zwischendurch bei meinen Jungs, ne, uns bekannten Jungs, Fließmuskel, ausgeholfen damals Uwe Faust, Gott hab ihn selig,
ja,
sagte, hör mal, da ist eine Band irgendwie, die kann so einen Dudler wie dich gebrauchen. Ja,
genau.
Und dann waren wir da mal ein bisschen unterwegs.
Ja, 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 gut, ich meine, seit der Zeit kennen wir uns ja auch.
Genau.
Und dann hast du aber irgendwann die Rock'n'Roll-Gitarre, also zumindest den Weg in den Ruhm, hast du dann ja irgendwie ein bisschen anders beschritten und bist dann mehrheitlich in den Einzelhandel zurückgekehrt, hast
genau.
du deinen ersten Laden in Herne, jetzt bin ich
jetzt bis in Herne, genau,
aufgemacht, den ich ja auch noch kenne und wo ich ja damals auch schon Kunde war. Hast du denn die musikalischen Ambitionen komplett aufgegeben? Ich meine, gibt ja noch die Gerlachos, ne?
Genau, wir machen mit den Los Gerlachos, mein Bruder und ich alleine. Wir machen noch die Gerlachos Band von ganz, ganz früher auf, was wir immer schon gemacht haben. Ist halt das übliche Coverzeug, was wir machen.
So für Partys.
Für Partys und so weiter und so weiter. Machen wir das nach wie vor noch, ne? Und verschiedene Projekte mal oder werde auch gerne mal eingeladen für irgendwelche Sachen, wo man 2, 3 Songs mitspielt als Gitarrist oder so, kennst du auch. Ne? Irgendwelche Jungs machen dann Weihnachtsparty, willst du nicht mehr Songs mitspielen? Das mache ich immer noch gerne, ja. Dann werden die Gitarren mal ausgeführt.
Ja. Nicht nur vor dem Spiegel, sondern so nach draußen.
Nach draußen.
So mit Publikum. Hey, dann werden die auch mal beklatscht.
Kommen die auch mal raus.
Ne? Ja, nee, das ist doch auch schön. Du musst ja auch mal irgendwie was anderes sehen als davor. Genau. In den Keller. Ja, das ist doch super. Also das heißt, das Rock'n'Roll-Herz schlägt immer noch, aber eigentlich bist du Geschäftsmann, oder?
Ja. Ja, und es ist auch sehr, sehr zeitaufwendig. Ne? Ja. Also es ist so, früher war das Schwierigste an einem Laden, morgens pünktlich aufzuschließen.
Ja, ich erinnere mich.
Ne? Und heute ist es halt eigentlich ein 14-Stunden Job. Ne? Ja. Morgens irgendwelche E-Mails beantworten von Jungs, die nachts irgendwie 3er Tür auf dem Kessel hatten und mir irgendwas geschrieben haben.
Ja, kenne ich. Ne?
Bis hin zu, ach scheiße, der wollte nochmal das auch die Gitarre von innen fotografiert haben. Das mache ich dann nach Feierabend, schraube ich die nochmal auf und schicke nochmal Fotos raus und so. Mhm. Also es wird sehr, sehr aufwendig. Und da bleibt natürlich so ein bisschen Schuster hat die schlechtesten Schuhe leisten. Am Samstag, wenn wir einen Gig haben, sitze ich im Auto, du kennst das, im Bus, habe ich überhaupt neue Seiten aufgezogen? Scheiße, wollte ich doch gerade noch machen.
Genau, ja, klar.
Und dann habe ich den Laden hier 10 bis 14 Uhr auf und habe es nicht geschafft, Seiten aufzuziehen und fahre dann mit alten Seiten zum Gig.
Ja, nicht. Aber noch besser ist aber, wenn man dann vom Gig zurückkommt und du kennst jetzt die Leute auch, ich neben dir einer sitzt oder scheiße, wo ist mein Stimmgerät? Wo ist mein Kabel? Hab ich überhaupt mein Cocktail mit? Ja. Hat da keiner eingepackt?
Es gab einen Gig. Er hatte besagt Mr. One Take, wie er sich selbst nannte. Seine Gibson Les Paul, die schwarze, von vergessen.
Ach so,
vergessen. Das hat, aber Gott sei Dank hat jemand angerufen nachher und gesagt, nein. Sag mal, habt ihr eine Gitarre vergessen? Okay. Also das ist ganz groß.
Das muss man sich erstmal leisten.
Schöne Grüße an Ede von hier
aus. Nee, ich wusste, wen du meinst. Ja, also die Leute gibt es auch immer noch, das ist richtig. Ja, sehr schöne Geschichten, die wir sicherlich jetzt auswalzen könnten, wenn wir.
Könnten
wir, wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja auch darüber reden, wie es heute ist, überhaupt so ein Laden zu betreiben. Also das Sterben grundsätzlich im Einzelhandel nimmt ja immer mehr Überhand, habe ich so den Eindruck. Also
oh ja.
Besonders, wenn man durch die Städte auch geht.
Ja.
Viele ehemals Inhaber geführte Einzelhändler machen zu, finden auch keinen Nachwuchs mehr.
Ja.
Das heißt also, um so einen Laden zu betreiben, denke ich, braucht man jetzt nicht nur das gewisse Know-how, sondern da steckt doch sicherlich auch viel Herzblut drin, oder?
Viel Herzblut und natürlich auch viel Zeit, die man dann da reinsteckt, natürlich. Ne, vielleicht mehr als früher. Was mir aufgefallen ist, bleib mal bei unserer Branche, viele haben es nicht geschafft, über den Tellerrand hinauszuschauen. Mhm. Und sich vielleicht auf eine Sache zu spezialisieren, weil der Vollsortimentler, den es ja immer noch gibt oder gab bis vor kurzem, das hatte eigentlich keine Chance mehr. Man kann nicht Keyboards machen und PA und noch Gitarrenverstärker und Akustik und E-Gitarren. Mhm. Ich sag mal, gibt ja die großen Online-Händler und der Kunde erwartet zwar alles, weil er das im Internet sieht, aber ich finde, die ein oder anderen hätten eine Chance gehabt, wenn sie sich auf Sachen spezialisiert hätten. In unserer Branche kommt das Phänomen dazu, dass viele in den 80ern, ich sag mal hier im Ruhrgebiet, die waren vor Kohle, die waren Bergleute, die Zeche hat zugemacht, was mache ich, spiele Gitarre, ich mache einen Gitarrenladen. Mhm. Ne? Sind aber keine Kaufleute gewesen.
Ja. Nee, die waren ja vor Kohle.
Die waren ja vor Kohle. So, das kommt natürlich noch hinzu. Ne? Also da gibt noch den einen oder anderen Laden und da sitzt dann der über 70-Jährige drin und freut sich, dass er noch ein paar Satz Saiten aufziehen kann auf einer Konzertgitarre, um sich was zu essen zu kaufen. Klingt hart, ist aber so. Ist aber so,
ja, ich weiß.
Mhm. Ne? Und man muss da, ich habe ja auch eine Bauchlandung hinter mich gebracht, irgendwie, wo ich auch dachte, es geht irgendwie alles so weiter und dieses Internet setzt sich nicht durch.
Ja, ja, ist klar. Ne? Dieses Neue.
Dieses Neue, genau. Und ich habe noch gedacht, hey, antizyklisch handeln, jetzt mache ich noch einen größeren Laden. Mhm. Und hat aber komplett nicht funktioniert. Das war damals zur Globalisierungszeit und so. Und der Herr eBay war auf einmal Gott. Und man kauft doch, man kauft doch jetzt beim eBay und so.
Ja, ja, genau.
Naja, und das musste ich auch lernen. Und heute nutze ich halt beides, ne? Also vor Ort sein. Und alles Social-Media-Kanäle, ob es einem gefällt oder nicht. Ne? Man muss die bespielen. Ne?
Da bist du sehr präsent. Ne?
Ja.
Das sehe ich ja auch regelmäßig.
Ja, also mir hat mal einer gesagt, dass wer nicht bei Instagram ist, den gibt's nicht. Also gelbe Seiten braucht eigentlich keiner mehr. So.
Gibt's ja auch kaum noch.
Ne, genau. Und
hat noch einer gelbe Seiten im Boden stehen?
Ja, ich hoffe die mir die Sachen anbieten.
Ach so, ja, das ist natürlich
wichtig. Ne, die Oma soll ruhig noch mal gucken, wenn sie eine Gitarre unterm Bett hat, ob sie mich dort findet.
Ja, da schließt sich ja die nächste Frage quasi an. Also wie kommst du überhaupt an deine Instrumente? Also das heißt, du wirst letztlich von den Omas, also den älteren Ehefrauen angerufen, deren Männer gestorben sind und die gute Dame sagt, hier liegt was rum.
Ja, also ich sag mal so, ich bin wahrscheinlich einer der jüngsten Dinosaurier in unserer Branche, aber auch schon relativ lange dabei.
Ja.
Und habe ich einen relativ guten Ruf, sodass sie sich erinnern und so. Da war doch mal was. Und mein Mann hat früher gesagt, wenn mal, dann der bescheißt nicht ganz so. Okay. Wie die anderen. Und ja, so ist das halt. Ne? Also dann rufen die halt an und sagen, wir haben hier noch und mein Mann ist verstorben oder so. Ne? Oder man kennt sich halt. Ne? Viele, viele alte Musiker. Corona war der Klassiker. Mhm. Corona war für viele, viele sicherlich im Einzelhandel ganz, ganz schwierig und sehr, 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 sehr schlimm. Und für mich war das ein Sechser im Lotto.
Wie kann das?
Das kann, weil ich ja schon in den 90ern den Laden hatte und die Musiker mich kannten, die haben bei mir gekauft, die Tanzmusik oder Oldie-Musik Musik gemacht haben. Ja. Die waren also mein Alter plus 20, plus 25. Ja. Und zu Corona waren die alle Ende 60, Anfang 70. Haben gesagt, Dirk, weißt du was, ich mache keine Musik mehr. Mhm. Der Klassiker oder irgendwie, genau, der Bassist hat sich eingesperrt, der geht gar nicht mehr raus aufgrund von Corona. Der Bauch wird immer dicker, wir gehen nicht mehr auf die Bühne. Ja. Hier stehen 12 Gitarren, meine Frau will einen Wintergarten und ich will ein Wohnmobil.
Was können wir machen?
So, ne, verkauft die Dinger. Und andererseits waren halt die Jungs irgendwie alle im Homeoffice, ne, und haben gesagt, auch so eine echte Gibson mal an der Wand. Das sieht doch gut aus. Mhm. Also das war zu Corona-Zeiten sehr, sehr gut.
Verkaufst du eigentlich mehr an echte Musiker, also an Profis oder an Leute, die mal so spielen oder wie du jetzt eben sagst, eine echte Gibson an der Wand haben wollen?
Ich glaube, das hält sich die Waage. An echte Musiker, da wird weniger verkauft, mehr vertauscht.
Ja, ja, weil die ich verstehe. Ne? Okay, lieber Zuhörer, das kannst du jetzt nicht verstehen.
Da wird also mehr vertauscht. Und ja, leider der ein oder andere Musiker wird jetzt weinend da sitzen und sagen, ja, der Rechtsanwalt halt auch. Ne? Der sagt, ne, Rechtsanwalt, oh, so eine Peter Green Gitarre à la Gary Moore mit der schönen Holzdeckenmaserung und so wollte ich immer schon mal haben. Und dann gibt's noch die mit dem Zertifikat dabei für 8 oder 12.000 Euro. Ne? Und ja, wo die einen sagen, die treiben die Preise in der Höhe von den Sachen, die sie Musiker vielleicht noch leisten konnten, 70er Jahre statt eine Music Master, die ich gerade da habe oder irgendwie sowas, die eigentlich, oder die L6, die du gesehen hast, ne, die waren auch nicht so hochpreisig und war immer eine gute Gitarre für kleines Geld. Aber jetzt, wenn du eine Originale hast, im Originalkoffer, im guten Zustand, gehen die halt auch schon in die Sammlerpreisregion. Das ist aber bei Autos auch so.
Ne? Ist ja letztlich bei allem so.
Bei allem so, ne? Genau.
Also ich meine, guck dir an, was Kunst heute kostet, also echte, dann siehst du ja auch da, dass es offensichtlich ja auch A, einen Markt natürlich für solche Sachen gibt, dass aber vielleicht auch eine Sehnsucht danach gibt, etwas echtes, altes zu haben und nicht jetzt irgend so ein Ding aus Indochina oder so. Wobei ich da gar nichts gegen sagen will, da werden bestimmt auch gute Gitarren gebaut, aber natürlich gibt's halt die Fans, die sagen wollen, das ist das Instrument, was in der Zeit gebaut wurde, als George Harrison das und das Solo von While My Guitar Gently Weeps gespielt hat.
Genau.
Und, so, ne? Und das verstehe ich sehr gut. Also ich habe mal ein Interview mit Tom Petty gelesen, der mit den Heartbreakers zusammen müssen die als Firma eine riesen Gitarrensammlung gehabt haben, also irgendwie 500 Gitarren oder so und Bässe. Und dann hat man ihn gefragt, warum er denn diese ganzen Gitarren hortet, ob er die dann alle spielt. Ja. So. Du hast doch schon 2 Gitarren, kommst du noch eine? Du kannst doch gar nicht alle spielen.
Kennt schon gar nicht gleichzeitig. So.
Den Spruch habe ich irgendwo schon mal gehört. Naja, auf jeden Fall sagte er dann, ja, ich habe aber doch auch den Auftrag, diese Kultur zu bewahren. Mhm. Und in den USA, ich meine, das wirst du ja sicherlich auch unterstützen, ist eigentlich schon ab Mitte der 90er Jahre, sind da wohlhabende Japaner eingefallen und haben alles an Fender und Gibson und Rickenbacker aufgekauft, was irgendwie gerade greifbar war. Ne? Und von daher, diesen Ansatz kann ich verstehen, also Kultur zu bewahren, Kulturgut zu bewahren. Ne? War das auch ein Antrieb für dich, so in diese Branche zu gehen?
Ja, wir sitzen ja hier in meinem Büro, die Zuhörer können es nicht sehen, aber hier sind eigentlich alles schöne Gitarren, die haben zwar Preisschilder, aber von denen möchte ich keine verkaufen.
So wirklich, verstehe ich gut.
Und
ich kann mir keine leisten. Die eine oder andere würde ich schon gerne auch besitzen, bin ich ganz ehrlich. Warum soll ich lügen? Aber da an der einen steht Matt for Sale, warum? Sag doch mal, das ist Fake, ne?
Nee, die habe ich noch nicht auseinandergebaut.
Musst du jede Gitarre auseinander?
Ja, wir müssen da gucken, von wann die genau ist, ob die original ist oder nicht. Also die ist reingekommen gerade, das ist eine 71er Strat. Irgendein Baujahr 71. Genau. Und ob die Potis jetzt von 69 sind oder auch von 71, das ist
die Frage.
Gibt's
eigentlich eine Gitarre, von der du weißt, dass es die gibt, aber die du noch nie in der Hand hattest und die du gerne mal haben wollen würdest oder auch gerne mal ankaufen und wieder verkaufen würdest?
Jetzt hast du mich erwischt. Die Gitarre, die ich halt ankaufen darf. Wenn ich so, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte schon viele Gitarren in der Hand, Gott sei Dank, toi. Und es gibt irgendwie.
Gibt es so einen heiligen Gral, wo du sagst, das ist so ein Ding, würde ich einfach gerne mal haben. Und wenn sie dann wirklich mal reinkommen würde, würdest du die abgeben?
Ja, da war tatsächlich eine. Es gibt ist gar nichts so Altes und so Dings, aber es gibt nur ein paar handgebaute Gibson L5s, Ron Wood Modell mit einem Pickup nur in Schwarz, eine flache. Und da gab es auch eine. Ich glaube, eine hat dann Richie Sambora gehabt oder gekauft. Und so eine wurde mir mal angeboten, dann aber auch wieder zurückgezogen.
Okay.
So eine Art Prototyp. Und da sind wohl nur 5 Stück für gebaut worden. Eine hat Keys, eine hat Ron Wood, eine Richie Sambora und es soll noch 2 geben davon. Das war so ein Ding, wo ich sagte, okay, das...
Einer hat bestimmt Joe Bonamassa. Der hat wie jede Gitarre.
Der hat 3 davon.
Warte mal, rechne nochmal nach. Das ist doch irgendwie verrückt. Also das ist tatsächlich dann diese... Sondereditionen auch immer noch gibt und die ja zum Teil auch zu Wahnsinnskursen gehandelt werden. Ne? Also ich weiß ja auch von gewissen Gitarren, die verkauft worden sind, also da kann man sich auch locker 2-3 Häuser verkaufen.
Ja, also es geht ins Unermessliche nach oben. Es waren ja die Roy Gallagher Strat ist verkauft worden und ein paar andere Sachen, die wirklich gespielt haben. Und da ist natürlich der Fan, der am meisten bietet, am meisten Geld hat und sich das leisten kann. Also ich weiß, bei Roy Gallagher bin ich fast umgefallen. Da habe ich auch mitgeboten, leider zu etwas zu aufgehört für der 58er Junior, die gar nicht so teuer verkauft wurde, aber da wurde ein Flight Case verkauft. Ein grünes Flight Case, wo er wahrscheinlich hat er das auf der Bühne stehen gehabt, immer und sein Whisky da drauf und darauf ausgeschüttet. Ja. Allein das Flight Case ist, glaube ich, für über 20.000 Pfund verkauft worden. Und das war geschätzt auf 750 Pfund.
Ja, ja, klar.
So, und danach kam direkt die Junior, auf die ich geboten habe. Und dann bin ich irgendwie bei 20 ausgestiegen.
Wow.
Und die ist dann, glaube ich, nur für 22 verkauft
worden. Oh, das? Da hättest
und das eine 58er Junior gespielt und Vorbesitzer Roy Gallagher.
Ja, gut.
Also da habe ich mich dann schon ein bisschen geärgert.
Du hast dich geärgert. Das verstehe ich gut. Aber ich meine, 20 ist ja auch richtig Geld, ne?
Ja, aber für eine Junior bist du so bei 10, 12. Ohne, dass die Roy Gallagher gespielt hat.
Ja, okay, klar.
Na?
Ja. Und was ist so die höchstpreisigste Gitarre, die bisher verkauft wurde?
Ich habe verkauft die Number One von Stevie Vaughan.
Ja.
Also eine Custom Shop Gitarre, nachgebaut, wie er die auch hatte, von die Number One und John Cruise nachgebaute Gitarre, die habe ich verkauft für 39.000 Euro.
Wow, das ist natürlich
per Vorabüberweisung. Jetzt kommt die Geschichte dazu. Die hat in England, also in Großbritannien lebender Chinese gekauft und er dachte, ich könnte ihm die einfach rüberschicken.
Nein.
Ich sollte auf die Rechnung irgendwie 300 Pfund schreiben für eine billige Gitarre. Hab ich gesagt, mache ich nicht. Also kannst du die hier abholen, ne, weil England und so weiter hinschicken. Und der ist dann tatsächlich hingekommen, Düsseldorf gelandet, mit dem Taxi hier vorgefahren, hat das Taxi warten lassen.
Hat die Gitarre
in ein ganz billiges Rucksack gepackt.
Ach so.
Und die Cases irgendwie anders verpackt. Und die hat er dann aufgegeben, die Cases, und die Gitarre im Flieger mit nach Hause genommen.
Also ein Sportsfreund.
Ein Sportsfreund.
Wow, das ist natürlich nicht schlecht. Und die die teuerste Gitarre, die überhaupt jemals verkauft wurde? Von Eric Clapton, die Blackie, die ist ja, glaube ich, so teuer gegangen, ne?
Also ich weiß, Kirk Hammett hat die Greenie gekauft.
Greenie
für 1,5 Millionen.
Ich glaube, die Blackie. Das war aber auch so eine knappe Million.
So. Ja, und jetzt war, glaube ich, die schwarze, die Nummer 1 quasi von David Gilmour, war auch so viel.
Ja.
Und Kirk Hammett, aber witziger und heulenderweise natürlich, dem wurden irgendwann mal vor 10, 20 Jahren irgendeine Gitarre geklaut, seine Jackson.
Ja.
Und seitdem nimmt er mal den Schraubenzieher und haut da hinten seine Initialen rein. Und ja, er hat es auch bei der legendären Greenie gemacht.
Nein.
Ja. Er kauft sich eine Gitarre für 1,5 Millionen.
Und haut erstmal ein Loch
rein. Er haut da erstmal seine Initialen hinten rein.
Ich sag mal so, am Kleingeld wird es da nicht mangeln.
Und er soll gesagt haben, also ich hatte schon bessere Gitarren für weniger Geld in der Hand.
Ja. Ja gut, auch das kann ich mir vorstellen.
Die 1,5 Millionen, die wirst du nicht hören, glaube ich.
Nein, das ist ja wirklich das ist ja echtes Fan-Tum.
Ja, ja. Also ich habe das auch immer hier, wir haben uns gerade kurz drüber unterhalten, dass die Leute hier stehen, meistens die Jungs aus den 70ern, irgendwie, Alter, die Gitarre, die war mal für 300 Mark, war die bei Kleinanzeigen damals noch, ne? Ja. Reviermarkt. Sag mal, immer, Alter, die hat so 500 Mark im Reviermarkt gekostet, jetzt hast du da 3 Mille dran stehen.
Aber das ist doch 30 Jahre her.
Genau, und dann sage ich immer, tausche ich gegen Käfer. Der hat auch mal nur 500 Bruder mal gekostet. Ja. Bring mir einen im super Zustand.
Und dann können wir dann reparieren. Okay. Hast du auch manchmal, also ich meine, vieles davon ist ja sehr lustig und dieses ganze Giergequatsche mit Kollegen und so, das macht ja auch bis zu einem gewissen Grad wirklich Bock. Also ist ja immer immer funny und lustige Geschichten kommen dabei rum und so. Hast du auch mal so richtige Ätzkunden gehabt oder so, ich sag mal, so bestimmte Verhaltensweisen vom Kunden, wo du sagst, oh, bitte nicht, macht das jemand anders, aber nicht hier?
Ja, 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 klar. Deshalb habe ich eine Kamera draußen dran. Ja. Und deshalb frage ich nach einem Termin. Mhm. Ne? Und ich will nicht sagen, man erkennt die Schweine schon am Gang, aber man hat halt auch Leute, wo du weißt, die wollen nur Informationen klauen. Irgendwo hast du die Sache in der Nähe, was ist denn da in einem Tonfall und so ein Ton macht die Musik. Und da ich das mit Liebhaberei natürlich betreibe, aber auch relativ professionell, Zeit ist Geld, muss ich denen dann meistens sagen, dass sie auch dann besser gehen wollen. Oder ich sage halt, manchmal sind die besten Jobs die oder Geschäfte die, die man nicht macht. Und dann ist das halt so. Ne? Also das gibt's immer wieder mal. So Leute, wo ich sage, der will jetzt nur, was will der eigentlich?
Ja. Hast du eigentlich viel Probleme mit Diebstahl?
Nee. Toi, 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 nicht. Weil generell ist der Diebstahl bei Gitarren zurückgegangen aufgrund des Internets. Ne? Ja, also jede Gitarre ist zurückverfolgbar, man ist untereinander vernetzt oder so. Ne? Also
notierst du jede Nummer?
Ja, ja, klar. Wir haben alle, ich kann genau erkennen, ob die Gitarre schon mal hier war, Seriennummer werden notiert und so und kommt natürlich auf die Rechnung mit drauf. Ja. Und die Fotos sind immer noch nach wie vor abgesaved und so. Also das machen wir schon alles ziemlich safe. Und die Händler tauschen sich auch aus. Ja. Also manche Jungs, die vielleicht irgendwie schnell Geld, das schnelle Geld wittern und hier eine Gitarre klauen, die sind noch nicht aus der Tür raus. Ja. Und oder jetzt bei Hardline wird letztens eine Gitarre geklaut in Wuppertal und ich hatte sofort am nächsten Tag die E-Mail und habe gesehen im Verteiler, alle Händlerkollegen haben die da. Ja. Es gibt keine Ahnung, Verkaufsläden mehr im klassischen Sinn, die noch Gitarren ankaufen und bei Kleinanzeigen wird die auch sofort jeder finden. Also das ist eigentlich, Gott sei Dank, ärgerlich ist es, wenn wirklich einer hier bei der 65er Jazzmaster, wenn mir da einer den Hebel abzieht oder so.
Ja,
oder?
Genau.
So den Tremolo-Hebel abzieht, das wäre ärgerlich, genau. Mhm. So, aber ansonsten, nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt,
seid ihr untereinander sehr gut vernetzt? Also ihr Händler selber, tauscht ihr euch auch schon mal aus?
Ja, klar.
Heißt also, wenn jetzt ein Kollege aus Wuppertal anruft und sagt, hör mal, ich habe hier einen Kunden, der will hier, ich gucke gerade die BB King, die Lucille, so eine Schwatte, hast du eine rumstehen?
Ja.
Kannst du mir die für einen guten Preis geben und ich vertick die weiter? Funktioniert
so? Ja, ja, so funktioniert. Mit einigen, besser, mehr nicht so gut.
Das ist ja immer.
Ne?
Ja,
das funktioniert schon.
Aber es ist eigentlich ganz schön, ne, dass man dann so untereinander auch so ein gewisses Netzwerk aufbauen kann. Ich meine, dient ja dann letztlich auch dem Interessenten, dem Käufer.
Oder? Ja, also entweder bin ich da ruhiger und entspannter geworden oder halt die ganze Szene ist einfach ruhiger und entspannter geworden bei dieser Sache. Mhm. Untereinander, vielleicht auch, weil es mittlerweile weniger gibt. Mhm. Aber ja, es hat auch lang...
teilweise spinnefeilen, ne?
Ja, und es haben auch immer die Kunden versucht, die Händler gegeneinander auszuspielen. Mhm. Ne? Und ich sag mal, das ist natürlich ein Problem, wenn du neue Ware verkaufst, weil da ist die Marge knapp. Mhm. Und wenn er dann von Laden zu Laden und dann wird rumtelefoniert oder sonst was und noch 5 Euro runter, dann versucht man halt zu sagen, hör mal, wir verkaufen es nicht darunter, aber Kartell geht halt nicht. Ja, ja. Aber das ist halt lange her. Also wie gesagt, in unserem mit dem Gebrauchtwaren oder so, ne, das funktioniert. Ich war jetzt letztens, hat der Karl-Heinz sein Musikhaus Süd zugemacht in Recklinghausen Süd. Mhm. Ne, ist ihm gegönnt mit 69 Jahren. Finde ich auch gut, dass er die Entscheidung so cool, wie er ist, getroffen hat. Enkelkinder und hat gut aufgepasst die ganze Zeit. Genau.
Ne?
Mhm. Und da waren viele Kunden von uns dann auch da. Mhm. Und als wir hinten 2 Minuten sagst, guck mal, wie ins Spiel gestört die. Viele gucken, dass wir beide gute Freunde sind, wirklich richtig gute Freunde mittlerweile. Ja. Grillen zusammen am Samstagabend und so weiter. Und das haben viele nicht verstanden. Die dachten auch, wir waren Konkurrenten oder so, weil wir halt gerade mal irgendwie 15 Minuten voneinander entfernt sind. Ja, aber das muss ja gar nicht. Der Kuchen ist groß genug und
denke ich auch. Ne? Genau. Jetzt habe ich eben gesehen, du hast ja auch immer mal Instrumente von berühmten Musikern hier.
Ja.
Von Rod González, von den Ärzten, hast du eine ganze,
unter anderem,
hast du eine ganze Menge rumstehen. Wie kommt es zu solchen Kontakten?
Ja, Rod habe ich damals kennengelernt, da haben die damit abwärts im Zwischenfall gespielt. Mhm. Im Zwischenfall ist schon ewig her und mit unserem gemeinsamen guten Freund, Gott hab ihn selig, Uwe Faust.
Ja,
wir mussten da noch was ausliefern.
Verstehe. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Nein,
nee, ist schon klar.
Rott ist der Emp abgeraucht und unter anderem haben wir dann auch den Emp, da habe ich den Emp hingebracht.
Unter anderem.
So, dann haben wir uns da kennengelernt und dann ist das irgendwie, letztens haben die in Oberhausen gespielt und ich habe so eine limitierte Kiss-Gitarre da gehabt und dann gesagt, kannst du die vorbeibringen, bring mir die Backstage und dann habe ich die Backstage hingebracht, eine für Bela zum Geburtstag als Geschenk, ja. Rott ihm geschenkt und es war dann alles heavy, super lustig und da war noch Nopper da, der Backliner und man kennt sich, ha, ha, ha. Und dann irgendwann sagte Rott, hör mal, ich habe noch so viel Zeug zu Hause, das muss, altes muss raus, neues muss rein, irgendwie drei Gitarren gegen eine tauschen, irgendwie von hochwertigem Zeug. Und da haben wir hin und her gemailt und dann bin ich nach Berlin gefahren und dann haben wir da halt mein Auto voll gemacht, hingefahren und wieder voll zurück. Schnick, schnack, schnuck.
Ja. Wie das halt so ist.
Und dann hat er gemerkt, okay, das funktioniert. Und natürlich möchte er sich um den Abverkauf von seinen Sachen nicht selber kümmern. Mhm. Also wenn er Rode-Equipment hat oder irgendwas und dann rufen da 500 Leute an, die ein Foto mit ihm haben wollen oder kennenlernen wollen und dann doch nichts kaufen.
Ja, ja, klar.
Da hat er natürlich keinen Bock drauf. Und das funktioniert gut. Er gibt mir teilweise Sachen in Kommission mit, wo ich sage, ah, preislich kommen wir da oder ich mache ich für dich. Mhm. Und ich kann damit werben. Mhm. Und wenn das Ding verkauft ist, dann kriegt er seine Kohle.
Ja, ist ja super. Ne? Und Steffi Stefan auch so?
Genau. Steffi Stefan.
Ja, wohnt ja auch nicht so weit weg, glaube ich.
In Münster, ja.
Genau. Ich hatte dich immer mal öfter auch gesehen mit Steve Stevens zusammen. Wie kam der Kontakt zusammen?
Ja, Steve Stevens, sehr, sehr witzig. Steve Stevens ist natürlich ein Idol seit den
80ern. Ja, mega.
Toll. Und der hat irgendwie in der Zeche in Bochum gespielt.
Ja.
Mit seiner eigenen Konstellation. Und ich finde diese Next-Gitarre, die er spielt, auch ganz toll. Ja. Und habe mir auch eine von den Dingern gebraucht. Wie sagten die Leute, was ich da hasse? Schießen können.
Ja, genau. Also schießen
können. Und da habe ich gesehen, er hat ja auch einen Online-Shop und verkauft sein eigenes Equipment unter anderem und so weiter. Und da habe ich die angetickert in Bochum, halt weil meine war nicht signiert. Mhm. Und größtenteils signiert er seine Gitarren halt auch.
Ja, okay.
Und seine Frau Josie. Josie hat dann gesagt, ja, kein Problem, kannst vorbeikommen und kommst zum Backstage und dann wird das signiert und so. Und dann haben wir echt super Fach, wie du gerade sagst, Nerd-Gespräche geführt.
Ja, klar, ja.
Das Gewicht der Gitarre.
Das ist ja auch ein knaller Gitarrist.
Ja, und die Gitarre ist halt relativ schwer und alle seine Modelle sind sehr, sehr, sehr schwer. Und da habe ich ihn gefragt, wie das kommt, dass halt viele Musiker mögen eine leichte Gitarre haben. Und das ist das, was vielleicht auch viele Musiker wissen. Seine erste richtig gute Gitarre war eine Gibson Les Paul Custom an der Zeit. Und die ist natürlich tierisch schwer gewesen. Und seitdem hat er sich daran gewöhnt, dass eine Gitarre ein richtiges Gewicht haben muss.
Ja.
Und wir alle kommen ja irgendwann doch wieder back to the roots, ne, zu den Wurzeln zurück, was die Gitarre angeht, wenn ich meine.
Das so. Jetzt Hand aufs Herz, deine Lieblingsgitarre?
Meine 58er Junior.
Ja, gut. Die kenne ich ja auch. Haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, glaube ich. Ne?
Ja.
Okay, aber eigentlich warst du doch mal so als Telemann.
Ja, meine 83er Squire Tele, damals bei Beyers gekauft, Beyers Musikladen, 1983 und für 690 Mark und das war eigentlich meine richtige erste Gitarre.
Ja.
So, und die spiele ich auch heute noch, die 83er Squire und habe noch eine blonde. Die 83er Squire habe ich, die Japan, dann habe ich das gleiche, das Pendant quasi von 85 als Paisley Tele, Pink Paisley Tele mit einem schönen Bixby drauf. Dann auch zu meiner Lehrzeit beim Beyers, damals noch mit Fax, hatte bei Grun Guitars die Gitarren eingekauft, war dann eine schwarze Telecaster Custom à la Keith Richards. Und ungesehen damals noch, überlegt auf dem Fax stand, Angebot, ich glaube 1000 Mark, ne, 1000 Dollar, 1000 Mark, keine Ahnung, ich dann von meinem Lehrgeld, bestell mir die Gitarre als Keith-Fan, ich muss eine schwarze Tele haben, die habe ich auch noch.
Ja. Hast du eigentlich alles gesagt, oder?
Und deine Lieblingsgitarre?
Ich bin ja, weil ich ja Pete Townsend Fan bin, spiele ich natürlich gerne SG tatsächlich.
Schön.
Und ich habe ja zwei sehr schöne SGs. Eine von dir, du wirst dich erinnern, ich habe mal eine 67er SG von dir gekauft, ist viele, viele Jahre her.
Die war bestimmt viel zu billig.
Nee, die hat Geld gekostet. Damals war noch D-Mark und das war für mich ja ein sehr hoher Betrag. Aber
gebe ich dir wieder, in Euro.
Jetzt muss man dazu sagen, die hat, diese Gitarre hat wirklich den ein oder anderen Kampf miterlebt. Aber ja, die habe ich halt immer noch. Und ich habe eine aus den 90er Jahren mit P90 Bestückung. Und die spiele ich sehr oft.
Ja.
Aber eigentlich aktuell, ganz ehrlich, spiele ich fast ausschließlich gerade eine Gibson Spirit aus den 80er Jahren. Das ist eigentlich die Double Cut, wie man sie in den 60er Jahren
hat. Ja.
Und da habe ich halt auch so ein Ding. Ich habe früher die Humbucker-Gitarren, die ich hatte, da habe ich immer hinten einen Seymour Duncan 57er reingebastelt. Und das war eigentlich so auch mein Pickup, der Wahl, so, weil der so schön cremig singt.
Ja. Und das ist halt schön, wenn man halt sagt, man hat so Phasen. Ne? Dann irgendwann spielst du wieder die P90, dann spielst du die alte SG, dann die Violine und so. Das geht mir auch so, ja.
Ja. Aber ich habe auch schon sehr viele, sehr unterschiedliche Gitarren durch.
Genau.
Ja, genau. Und ich bin zum Beispiel gar kein Strat-Spieler. Ich meine, ich habe zwar immer noch zwei Strats, die ich halt habe.
Ja.
Ich bin kein Strat-Spieler.
Lass mich raten, ist der Schalter immer im Weg? Hast du jemand anderen Pickup dran? Warum ist denn da jetzt auf einmal das Volumenpedal?
Ich weiß nicht. Also ich spiele dafür zu viel mit den Armen.
Genau. Oh, da ist so ein Hebel.
Ja. Aber weil ich wiederum sehr, sehr gut spiele, ich hatte mal so ein Rock'n'Roll-Trio und da haben wir viel auch so Surf-Songs gemacht. Da habe ich mir eine Jazzmaster gegönnt und die spiele ich wiederum sehr gerne, tatsächlich.
Ja.
Aber ist auch irgendwie eine ganz andere Gitarre als der Strat.
Genau.
Ja, sehr cool.
Schön.
Dann würde ich sagen, so viel für heute. Kleiner Gitarrenkurs. kleiner Exkurs in die große Welt des inhabergeführten Einzelhandels, wie man so sagt.
Ja.
Danke dir sehr fürs Gespräch und ich komme bestimmt bald wieder. Ich habe da was im Auto.
Sehr schön, Dankeschön.
Ja, das war's wieder mit dem Ruhr-Podcast. Mein Name ist immer noch Zepp Oberpichler. Ich bin immer noch in Wanne-Eick.
Jawohl.
Ich bin immer noch gar nicht in Herr. Ich bin in Wanne-Eickel bei Secondhand Musicland. Und ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss.
Und ich sage auch Tschüss.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Ruhr-Podcast.